Also ich war lösungsorientiert, musste perfekt sein, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber es ist auch gut, immer mal andere Aspekte mit in sein Leben einzubeziehen. Ich habe auch mir ja, Fehler eingestanden, aber sie haben mich sehr, sehr geärgert. Heute gehe ich damit gelassener um. Also ich habe auch natürlich sehr viel gearbeitet und bin dann häufig auch härter im privaten Bereich mit Personen umgegangen, mit Freunden auch, wo ich heute einfach sage, oh, ich bin offener, mich interessiert mehr, was die Leute tun und warum sie es tun.
Hartmut Friedrichs hat sein Leben und die Ansprüche an sich selbst verändert. Er traut sich mehr zu und richtet sich weniger danach, was andere von ihm erwarten. Früher wurde er von dem Ehrgeiz getrieben, bloß nichts falsch zu machen und für Probleme stets eine Lösung parat haben zu müssen. Oft hat er 14 Stunden am Tag gearbeitet. Als Vertriebsleiter bei der Daimler AG hatte der studierte Diplom-Ingenieur eine Führungsposition inne. Dann bekam er einen neuen Vorgesetzten und wurde zu einem Coaching geschickt. Einmal im Monat traf er sich mit einem Psychologen und beschäftigte sich damit, warum er sich so verhält, was er dabei empfindet und ob er etwas verändern möchte. Das eröffnete ihm neue Möglichkeiten.
Ich bin in den letzten, ja, 2 Jahren eigentlich sehr stark unterwegs und sage, so, ich möchte was Neues kennenlernen. Ich war auch schon mal in Moskau, in Russland. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, in der Welt, wo ich mich jetzt vorher bewegt habe, das ist nicht mehr ausreichend für mich. Ich möchte neue Sachen tun. Ich bin unabhängiger. Manche Leute sagen ja, ich habe einen sehr schönen Job und den möchte ich 20 Jahre weitermachen. Für mich ist es im Moment wichtiger, neue Sachen auszuprobieren, zu erleben, weil ich glaube, mein Horizont hat sich einfach etwas verändert.
Das Coaching setzte eine Entwicklung in Gang. Dabei hätte Hartmut Friedrichs eigentlich zufrieden sein können. Er hatte einen gut bezahlten Job, einen festen Freundeskreis und ist glücklich verheiratet. Doch irgendetwas in ihm, das er selbst nicht in Worte fassen konnte, fühlte sich nicht wohl. Es war wie eine innere Grenze, die er nicht überwinden konnte. Sein Coach ergründete mit ihm die innere Struktur, die seinen Handlungen zugrunde liegt. Dieses Muster hat großen Einfluss darauf, welche Möglichkeiten einer Person offenstehen, welche Aufgaben sie zum jetzigen Zeitpunkt bewältigen kann, worauf sie achtet, welche Schlüsse sie zieht, was ihr im Beruf und im Alltag wichtig ist, sagt der Berliner Psychologe Thomas Binder. Er beschäftigt sich seit langem mit der Diagnose solcher Handlungslogiken, mit der sogenannten Ich-Entwicklung.
Die Frage ist, wie geht ein Mensch mit den Angeboten um, die seine Umgebung ihm bietet? Sofern sie im Kindes- und im Jugendalter sind, entwickeln sie sich, das können sie ja sehen, das können sie körperlich sehen, das können sie auch am Geist sehen, wenn sie sich mit ihren Kindern oder Jugendlichen unterhalten. In dem Moment, wo Leute in das frühe Erwachsenenalter kommen, hört in vielen Fällen Entwicklung auf. Man lernt halt Leute noch weiter, aber sie sind in ihrer Definition von sich selbst, wie sie mit der Umwelt und mit sich umgehen, sind sie abgeschlossen. Sie muss aber nicht aufhören. Und das ist das Charmante an dem Thema, dass sie sich letztendlich bis zum letzten Atemzug entwickeln können.
Entwicklung geschieht in qualitativen Sprüngen, Lernen dagegen in quantitativen. Die Brille, durch die wir unsere Welt betrachten und interpretieren, wird in der Entwicklungspsychologie in einem Stufenmodell dargestellt. Die einzelnen Stufen der Ich-Entwicklung bauen aufeinander auf. Ihre Reihenfolge ist unveränderbar. Insgesamt werden 10 Stufen unterschieden, wobei die ersten beiden Stufen meist nur bei Kindern vorkommen und die letzten beiden selten erreicht werden. Mit dem entwicklungspsychologischen Ansatz lassen sich Fähigkeiten besser einschätzen. Hartmut Friedrichs schaut nun nicht mehr darauf, ob er Dinge richtig macht, sondern ob er die richtigen Dinge macht. Vor einigen Monaten kündigte er seinen Job und ging nach Kanada. Er besucht einen Sprachkurs und will sich vielleicht für einige Jahre dort niederlassen.
Ich weiß nicht, was danach passiert. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr bei meinem alten Arbeitgeber. Diesen Schritt habe ich jetzt getan. Das ist aufgrund meiner Entwicklungsstufe, die ich jetzt gerade inne habe. Das bin ich, so bin ich halt. Und dieses Coaching hat eben hinterfragt, wie ich damals war, ob ich mich da wohlgefühlt habe. Bei diesen Entwicklungsstufen ist es ja nichts Schlechtes, auf einer Stufe 4, 5, 6 oder so zu sein. Man ist halt anders. Und bei mir ist es eben so, dass dieser Prozess etwas ausgelöst hat und ich jetzt auf einmal eine andere Entwicklungsstufe habe, die gewisse Dinge auslösen, dass man eben angstfreier vielleicht im Leben ist und mehr Sachen ausprobiert.
Jeder Entwicklungsstufe liegt eine innere Struktur, eine Handlungslogik zugrunde. Sie ist den meisten Menschen nicht bewusst. Mit fortschreitender Entwicklung wird der innere Freiraum größer. Die Wiener Psychotherapeutin, Lebens- und Sozialberaterin Rosa Strasser erklärt das anhand eines Beispiels, das sie in einem Buch des amerikanischen Entwicklungspsychologen Robert Keegan fand. Er fragt, warum Menschen an einer Straßenkreuzung bei einer roten Ampel stehen bleiben.
Das ist eine Möglichkeit, dass ich sage, ich genieße meine Freiheit und übertrete die Regel. Und es kann sein, dass ich einen noch höheren Grad an Freiheit habe, dass ich sage, und obwohl ich sie übertreten könnte, ich könnte jederzeit gehen, aber ich bleibe stehen, weil möglicherweise sieht mich ein Kind und ich gebe ein Beispiel für jemanden, der den Straßenverkehr vielleicht nicht so einschätzen kann wie ich selber, wenn ich stehen bleibe, ein Beispiel, das erwünscht ist und das in einem größeren Zusammenhang vielleicht für mehr Sicherheit für jene sorgt, diesen notwendiger brauchen, noch geschützt zu sein.
Robert Keegan und Jane Lovinger erforschten in den 70er Jahren in den USA Stufen der Erwachsenenpersönlichkeitsentwicklung. Sie stützten sich dabei auf das Modell des Entwicklungspsychologen Jean Piaget. Er hatte erforscht, wie Kinder zu einem immer umfassenderen Verständnis der Welt gelangen. Im Kindes- und Jugendalter durchlaufen wir verschiedene Stufen der kognitiven Entwicklung. Erst wenn sich die Struktur ändert, sind Kinder in der Lage, Dinge anders zu verstehen. Bei Erwachsenen ist das nicht anders. Die einzelnen Entwicklungsstufen zeigen, was sich qualitativ verändert. Sie bewerten, wie weit eine Person entwickelt ist, aber sie bewerten nicht, was richtig oder falsch, besser oder schlechter ist. Rosa Strasser.
Man kann Menschen, die einem begegnen, so sehen, wie sie gerade sind. Und man kann sie wahrnehmen mit dem Potenzial, mit der Möglichkeit, die noch vor ihnen liegt. Und man kann ihnen so begegnen, als würde man wünschen, dass sie ihr Potenzial verwirklichen. Und wenn das möglich ist, jemanden in seinem Jetzt-So-Sein mit seinem Potenzial wahrzunehmen, wenn das der Grundkontext ist, dann kann man anfangen, über Entwicklung angstfrei und mit kaum einem Verletzungspotenzial zu sprechen. Aber was ich schon glaube, ist, dass der Blick in den Spiegel, dass der Courage verlangt. So habe ich es zumindest bei mir selber erlebt.
Im deutschsprachigen Raum gibt es kaum Forschung zur Entwicklung bei Erwachsenen. Dagegen wird in den USA inzwischen auch untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen Ich-Entwicklung und guter Führung in einem Unternehmen gibt. Studien zeigen, dass Manager, die sich auf einer späteren Stufe befinden, in komplexen Situationen besser mit Veränderungen umgehen können, weil sie flexibler sind und mehr Handlungsalternativen haben. Das ist unabhängig von ihrer Intelligenz und ihrem Ausbildungsniveau. Thomas Binder.
Wenn ich jetzt, sag ich mal, beispielsweise in einem Job drin bin, der sehr viel mehr von mir verlangt, nicht nur fachlich, sondern auch persönlich, und ich auf einer Stufe bin, die möglicherweise eher rigide veranlagt ist. Ich habe aber jetzt mit ganz viel unterschiedlichen Kulturen zu tun, unterschiedlichen Meinungen und Sichtweisen in einer Firma, die ich integrieren muss. Und ich mache das aber nach dem Motto my way or no way, dann ist sicherlich die Anforderung an den Job größer als das, was die Entwicklungsstufe dieser Person ist, die diesen Job ausfüllt. Da wäre dann die Frage zu stellen, nicht nur passt er vom Fachlichen, weil er vielleicht ein guter Marketing-Experte ist, sondern passt er auch von seiner Entwicklungsstufe, von seiner Reife zu diesem Job oder nicht? Und was müsste da passieren und an welche Grenzen stößt er auf dem Stadium, auf dem er momentan ist? Das heißt ja nicht, dass das ewig so ist.
Im Gegensatz zu anderen psychologischen Modellen wird Persönlichkeit nicht nur mit feststehenden Eigenschaften beschrieben, sondern im Sinne von persönlicher Reife, von Ich-Entwicklung. Die Reife zeigt sich daran, ob jemand stark von Impulsen gesteuert wird, ob er danach handelt, was sozial erwünscht ist, oder ob er eigene Vorstellungen, Werte und Ziele entwickelt hat, die schließlich wieder transzendiert werden. Im zwischenmenschlichen Bereich erfolgt der Reifungsprozess von einem eher manipulierenden und kontrollierenden Verhalten hin zu einer immer stärkeren Berücksichtigung der Autonomie anderer und zu einem systemischen Verständnis sozialer Beziehungen. Elmar Türk, Managementberater und Coach in Wien, erklärt, wie sich Reife zeigt.
Ich fliege und das hat überhaupt keine Auswirkungen, weil das Flugzeug wäre ohnehin dorthin geflogen und ob ich da drin sitze oder nicht, ich kann da nichts dafür. Dann wäre der nächste Schritt, ja, ich fliege und ich übernehme die Verantwortung für meinen Teil der Verantwortung. Und dann wäre es noch ein Zeichen größerer Reife zu sagen, okay, ob ich fliege oder nicht, in jedem Fall bin ich Teil einer Gesellschaft, die derzeit eine derartige Dichte an Flugbewegungen produziert.
Gerade in der Wirtschaft sei es wichtig, sich den Reifegrad einer Führungskraft anzuschauen, sagt Elmar Türk. Wer andere Meinungen zulassen und zwischen einzelnen Interessen vermitteln kann, wer nicht nur Einzellösungen anstrebt, sondern das Ganze im Blick hat, wird in der Regel eher Verständnis für Veränderungen bei seinen Mitarbeitern erreichen, als jemand, der nach dem Entweder-oder-Prinzip handelt. Bei der Personalauswahl und Personalentwicklung wird jedoch kaum die Reife eines Menschen berücksichtigt. Die meisten Tests fragen Motivation, Leistungsfähigkeit oder Intelligenz ab. Führungskräfte werden zu Seminaren geschickt, auf denen sie lernen, mit Feedback umzugehen oder ein Gespräch zu führen. Ob sie das Gelernte tatsächlich in ihre Persönlichkeit integrieren können, hängt jedoch von ihrer Reife ab, sagen Elmar Türk und Thomas Binder.
Es macht einen Unterschied, ob ich eine Regel lerne und die Anwendung einer Regel lerne in einem bestimmten Kontext oder ob sich etwas entwickelt in mir, ein tiefes und authentisches Interesse daran, wie mich andere Menschen wahrnehmen. Und wenn ich dieses Interesse daran entwickelt habe, wie mich andere Menschen wahrnehmen und diese Bereitschaft, mich diesen Wahrnehmungen auszusetzen, dann brauche ich keine Regel mehr. Und dann brauche ich auch keine Anleitung mehr, mir Feedback zu holen, weil es wird zu einem Modus meines Lebens.
Und dann lerne ich, wie ich ein Gespräch strukturiere, wie ich das führe, lerne bestimmte Gesprächsführungstechniken auch. Das wäre erstmal nur, ich sage die ganze Zeit ja Lernen, im Sinne von, ich weiß mehr Neues und anderes, was ich jetzt versuchen kann anzuwenden auch. Das ist so das, was man als Lernen bezeichnen würde. Die Art und Weise, wie ich damit umgehe, mit diesem Gelernten, wie ich das einsetzen kann, wie ich mich dazu in Bezug setze, das wäre das etwas, was man sagen würde, das ist die zugrunde liegende Ich-Struktur. Und wenn diese zugrunde liegende Ich-Struktur sich verändert im Sinne von umfassender, differenzierter, integrierter mit Themen umzugehen, dann hätte auch Entwicklung stattgefunden.
Wer eine Regel nicht nur gelernt, sondern verinnerlicht hat, kann ihre Anwendung je nach Situation variieren. Auf der vierten Stufe, die als gemeinschaftsbestimmte Stufe bezeichnet wird, ist das Denken und Handeln stark an Normen und Regeln ausgerichtet, die nicht in Frage gestellt werden. Menschen auf dieser Stufe wollen das Gesicht wahren und anderen nicht auf die Füße treten. Eigene Fehler und Schwächen werden selten angesprochen. Es fällt ihnen schwer, einen eigenen Standpunkt zu vertreten und zwischen unterschiedlichen Ansichten zu vermitteln. Eine Führungskraft, die sich auf dieser Stufe befindet, hat große Schwierigkeiten, den einmal eingeschlagenen Weg aufzugeben und unterschiedliche Herangehensweisen einzubeziehen. Thomas Binder.
Für beruflichen Erfolg sind natürlich viele, viele andere Sachen auch maßgebend. Und es gibt ja auch zahlreiche Untersuchungen, die nachweisen, dass derjenige, der am fähigsten ist, nicht unbedingt derjenige ist, der die Karriereleiter am meisten hochklettert, sondern dass da Einflüsse dabei sind, die Beziehungen heißen oder andere Sachen einfach auch sind. So. Auf der anderen Seite, was man sehen kann, ist, dass mit jeder weiteren Entwicklungsstufe werde ich freier, mit mir selbst umzugehen, kann die Welt differenzierter wahrnehmen, habe weniger Grenzen, mich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Jemand, der reifer ist oder auf einer späteren Entwicklungsstufe, der hat sicherlich mehr Möglichkeiten, prinzipiell, unabhängig von all den anderen Sachen, die da einen Einfluss haben.
Andererseits kann eine Führungskraft, die auf einer sehr späten Stufe ist und immer wieder die eigene Position revidiert und sehr stark auf Veränderung drängt, Mitarbeiter überfordern. Denn sie bietet zu wenig Orientierung. Es kommt zu Konflikten, weil sich beide Seiten in ihrer Reife sehr unterscheiden und sich gar nicht verstehen können. Die meisten Menschen befinden sich auf der 5. Entwicklungsstufe, die als rationalistische bezeichnet wird. Normen und Regeln werden zunehmend relativiert.
Dann ist das eine Stufe, wo Sie noch nicht unabhängig von den Meinungen und Erwartungen anderer komplett agieren können auch. Das heißt, Sie werden in kritischen Situationen, nämlich dann, wenn Sie mit zwei unterschiedlichen Personen oder Anspruchsgruppen zu tun haben, die Unterschiedliches von Ihnen wollen, dann kommen Sie in einen inneren Konflikt, den Sie nicht auflösen können, weil Sie für diese Situation noch gar keine eigenen Maßstäbe und Beurteilungskriterien entwickelt haben. Und natürlich können Sie es nie recht machen, einfach, also weder der einen Seite noch der anderen Seite recht machen.
Um den Entwicklungsstand zu messen, hat Thomas Binder ein Instrument entwickelt, das sogenannte Ich-Entwicklungsprofil. Es ist ein Entwicklungs- und Persönlichkeitstest, bei dem keine vorgegebenen Antworten angekreuzt werden wie bei Intelligenztests, sondern 36 Satzanfänge zu ergänzen sind, etwa ein gutes Leben, ich empfinde Mitleid, Kriminalität könnte gestoppt werden, wenn, meine Mutter und ich oder Regeln sind. Es dauert etwa 45 Minuten, diesen Fragebogen auszufüllen. Dann werden die Antworten ausgewertet.
Wenn die Leute diese Sätze ergänzen, dann wird darauf geschaut, kommen da Ambivalenzen zum Ausdruck? Wie ausdifferenziert ist so etwas? Schaut jemand nur auf äußere Dinge oder schaut er so auch auf innere Dinge wie Gefühle, Empfindungen, Gedanken oder sonst etwas auch? Sie haben beispielsweise bei früheren Protokollen, etwa bis zur gemeinschaftsbestimmten Stufe, die wir so nennen, überwiegend Sachen, die beziehen sich auf äußere Dinge und auf eigene Dinge, die mir wichtig sind. Auf späteren Stufen finden Sie überproportional häufig dann auch Satzergänzungen, die innere Aspekte mit in Rechnung stellen, auch Ursachen für Verhalten beispielsweise in Rechnung stellen und die praktisch ausdifferenzierter, aber auch integrierter sind.
Für die Auswertung wird ein Verfahren benutzt, das über Jahre entwickelt wurde. Jede Antwort wird analysiert und einer bestimmten Stufe zugeordnet. Dabei ist nicht der Inhalt wichtig, sondern die Struktur, die sich hinter den Antworten verbirgt. Drücken Sie Gefühle aus? Stellt sich jemand selbst in Frage? Oder denkt er nur daran, es einem anderen heimzuzahlen? Manchmal sind es Nuancen, die den Unterschied ausmachen.
Nehmen wir mal den Satz, ein Mann fühlt sich gut, wenn er eine Aufgabe beendet oder wenn er eine Aufgabe erfolgreich bewältigt. Die Sätze hören sich ja jetzt erstmal ziemlich ähnlich an. Wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass bei diesem zweiten Beispiel, was ich genannt habe, erfolgreich bewältigt, kommt da sowas wie so eine innere Motivation nochmal rein, die an eigenen Ansprüchen sich festmacht auch nochmal. Und viele, viele andere Kriterien sind es, nach denen man dann die Entwicklungsstufe feststellen kann. Man muss natürlich viele von diesen Sätzen auswerten und miteinander verrechnen dann hinterher.
Ein anderes Beispiel. Auf der 4. Stufe schreibt jemand, wenn meine Mutter immer noch leben würde, könnte ich so viele schöne Dinge mit ihr tun. Die Antwort bezieht sich ausschließlich auf Handlung. Dagegen würde der Satz auf der 6. Stufe zum Beispiel lauten, wenn meine Mutter ihren Blickwinkel mehr erweitert hätte, wäre sie ein glücklicherer Mensch gewesen. Diese Antwort richtet den Fokus nicht auf die eigene Person, sie bringt eine andere Perspektive ein. Nachdem alle Antworten ausgewertet sind, wird ein Profil erstellt. Die Klienten bekommen es zugeschickt. Anschließend wird es besprochen.
Dann nimmt man sich etwa 2 bis 3 Stunden Zeit, um dieses Ergebnis durchzusprechen. Weil die Leute, das ist meine Erfahrung, kommen mit ganz, ganz vielen Fragen nochmal an. Noch mit mehr, als sie vorher hatten letztendlich auch. Und das heißt, man geht mit ihnen erstmal gezielt durch diese Beschreibung dieser Entwicklungsstufe und der anderen Merkmale, die man da angesprochen hat, ein und klopft die ab, inwiefern sind die in seinem Leben präsent, in welchen Bereichen mehr, in welchen weniger und inwiefern ist das relevant für diese Person. Und das ist meines Erachtens der erste Schritt. Das heißt, der erste Schritt überhaupt erstmal zu verstehen, wie ticke ich denn eigentlich, wie bilde ich denn Bedeutung und an welche Grenzen komme ich da und was mache ich da schon und was mache ich noch nicht und kann es vielleicht auch noch nicht machen auch. Von da an kann man dann weiter starten, wenn man dann möchte.
Manche erkennen dadurch, mit wem sie zusammenarbeiten können und mit wem nicht. Andere erfahren, warum es mühsam ist, mit ihnen zu kooperieren, und wieder andere stellen fest, dass sie sich oft in Aufgaben hineinstürzen, ohne diese zu reflektieren. Hartmut Friedrichs erkannte sich in dem Profil sehr gut wieder. Es war für ihn eine Standortbestimmung.
Dass man sagt, so, da befinde ich mich, und da muss jeder für sich persönlich herausfinden, gibt es da Dinge, an die ich arbeiten möchte? Ich glaube, der falsche Weg wäre zu sagen, ich muss eine Entwicklungsstufe XY erreichen oder so. Das ist aus meiner Sicht völlig falsch, sondern man ist, wie man ist, und man kann gucken, gibt es Dinge, die man anfassen möchte mit einem Coach oder nicht. Und wenn sich die Entwicklungsstufe nicht ändert, das ist ja auch nicht schlimm.
Hartmut Friedrichs hat sich im Coaching mit seiner Wirkung nach außen und dem Thema Respekt auseinandergesetzt. Er war oft distanziert im Umgang mit seinem Vorgesetzten und seinen Mitarbeitern. Sein Coach ermutigte ihn, neue Verhaltensweisen auszuprobieren, sich bestimmten Situationen immer wieder auszusetzen, Veränderungen mutiger anzugehen und sich auch Fehler zu erlauben. Wenn er früher ins Büro kam, hätte er sich nicht getraut, an die Tür seines Chefs zu klopfen und ihm guten Morgen zu wünschen. Er hätte auch niemals gesagt, dass er auf die Frage keine Antwort weiß oder für diese Aufgabe nicht der Richtige ist.
Ich habe dann auch mal zugelassen, wenn andere eine Idee hatten, du lass uns das lieber so und so tun, dann sind wir vielleicht schneller, besser, was ich vorher eher abgeblockt habe. Also ich habe die Möglichkeiten, die sich auf der Arbeit gegeben haben, durch Anmerkungen von anderen wahrgenommen, bin auch mehr auf Personen eingegangen, ja, bin offener geworden. Wir haben ein viel persönlicheres Miteinander dann gelebt. Wir haben uns auch mal im Arm genommen und solche Dinge, was vorher eher so Chef-Mitarbeiter-Thema war, wo man das nicht so tut.
Nach einem Jahr füllte Hartmut Friedrichs den Fragebogen noch einmal aus. Er hat einen Sprung auf eine andere Stufe gemacht. Meistens geht es im Coaching jedoch darum, die gegenwärtige Entwicklungsstufe zu stabilisieren. Elmar Türk.
Lebe ich das Ausmaß an Autonomie, Verbundenheit, emotionaler Vielfalt, lebe ich das zur Gänze oder erlaube ich mir das nur in manchen Lebensbereichen? Das ist für viele Menschen viel wichtiger als eine Entwicklung auf irgendeine andere Stufe. Das bleibt das Ausnahmeprogramm und ist nicht immer sinnvoll. Wir können verstehen, dass Entwicklung immer auch eine mögliche Reaktion auf große Herausforderung ist. Und wenn die Unterstützung da ist, dann kann ich eine Herausforderung in meinem Leben, die mich bisher in meiner momentanen Situation überfordert, dann kann ich mit Entwicklung darauf reagieren und kann im günstigsten Fall dieser Herausforderung des Lebens eine neue und größere Komplexität entgegensetzen.
Entwicklung zeigt sich häufig in Krisen. Damit sie stattfinden kann, müssen Denkblockaden und Grenzen überwunden werden. Das erfordert Mut. Man muss etwas anderes ausprobieren und man braucht ein Umfeld, das Veränderungen und Widersprüche zulässt. Global gesehen stehen wir vor großen Herausforderungen und sollten uns mehr mit Entwicklung beschäftigen, sagt Rosa Strasser. Sie empfiehlt deshalb einen Blick in die Geschichte.
In der Kunst, in der Literatur, in der Musik ist doch Entwicklung das Thema schlechthin. Joseph Campbell hat in seiner Arbeit über die Heldenreise, The Hero's Journey, doch festgestellt, dass kulturübergreifend und jahrtausendeübergreifend immer wieder Entwicklungswege beschrieben worden sind. Helden und Heldinnen, also Hauptfiguren, die plötzlich aus ihrem normalen Lebenszusammenhang durch irgendetwas herausgerissen worden sind und gespürt haben, sie müssen dem nachgehen. Und auf diesem Weg Herausforderungen begegnet sind, Helfern begegnet sind, große Prüfungen eigentlich auch machen mussten, die sie extrem herausgefordert haben. Und manchmal waren das Prüfungen auf Leben und Tod. Und zugleich ist oft Hilfe von völlig unerwarteter Seite gekommen. Und wenn das kulturgeschichtlich ein Thema ist, das so oft und über Jahrhunderte hinweg beschrieben wird und vorkommt, dann denke ich mir, es ist das Natürlichste von der Welt.